Ja, schön. Heute geht's um Licht. Halleluja. Ist auch hell hier bei euch. Amen, um Licht. Aber wenn ich unterwegs bin, auch auf den Hotels, dann habe ich die Angewohnheit, ich schraube die Lampenschirme ab. Mir ist meistens dunkel im Hotel. Ich mag das nicht. Wenn es dunkel ist, ich mag große Fenster, ich mag Licht, ich mag Weite. Und wenn es dunkel ist, dann gehe ich hin, Lampe raus, Schirm ab, Lampe wieder rein und dann die nächsten 3-4 Tage habe ich da Licht im Zimmer. Amen. Und wenn das Licht nicht funktioniert, dann hole ich, sage ich meistens, den Service kommt, ihr müsst den Barbieren wechseln. Hier ist dunkel. Ich mag es hell. Amen. So, und wenn du Licht anmachst, dann werden Dinge offenbar, die man nicht sieht. Ja, manchmal auch Dinge, die einem vielleicht lieber nicht offenbar geworden wären. Ja, wenn man so 4-beinige oder 6-beinige, die schnell verschwinden. In bestimmten Ländern ist das so. Machst Licht an, plötzlich alle sind sie weg. Ne? Aber die sind noch da. Wir hatten jetzt in Äthiopien Bekanntschaft gemacht, wieder Bekanntschaft gemacht mit Bettwanzen. Hat man länger was von. Genau, trotz Schlafsack. Übrigens, Afrika kann kalt sein. Da war es richtig kalt gewesen. Richtig kalt und nass und feucht und schmutzig. Und das war eine sehr matschige Angelegenheit. Okay, jedenfalls, Licht offenbart Dinge, die da sind. Okay, Licht schafft nicht, Licht offenbart. Amen. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Er kommt als Licht der Welt und er offenbart uns etwas. Und die Frage ist, was er uns offenbart. Lass uns mal gemeinsam lesen, Jesaja 9, Vers 1. Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Jesaja schaut in die Zukunft, so 700, 800 Jahre in die Zukunft. Er sagt, hey, ein großes Licht ist aufgeleuchtet. Ja. Zu wem spricht er? Er spricht zu dem Volk im Nordreich, in Israel. Okay? Wir können die Bibelstelle mal nachlesen. Im Deutschen ist es die 8,23. Jesaja 8,23, der Vers vorher. Da wird erklärt, worum es geht. Okay. Doch bleibt nicht im Dunkeln das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon, das Land Naphtali, gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordans, das Gebiet der Heiden. Er spricht zweimal vom gleichen Gebiet in verschiedenen Worten. Okay? Jesaja prophezeit zu dem Volk Israel, aber zu einer bestimmten Region, um den See Genezareth. Nicht das Nordreich, das war größer, aber um den See Genezareth. Er sagt, hey, bei euch ist zurzeit sehr dunkel, Finsternis. Im Jahr 733 ungefähr vor Christus kam Tiglath-Pileser III., das war ein assyrischer König, kam dorthin, hat das Land besetzt, hat die Juden deportiert und hat Heiden angesiedelt. Es war das Land der Heiden. Es war der Weg am See Genezareth. Ein kleines Fleckchen Land im Norden von Israel um den See Genezareth. Und da war es sehr, 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 sehr dunkel. Wer so ein bisschen die Geschichte kennt, weiß, dass die assyrischen Krieger waren grausam, brutal. Einer der brutalsten Krieger. Die kamen rein, die haben die ganzen Männer massakriert. Die wurden alle Männer wurden umgebracht, damit es nie wieder Widerstand gab. Die wurden alle gnadenlos getötet. Die haben Leute gefoltert. Die haben dir die Nasen abgehauen, die Ohren, die Hände. Die haben Leute bei lebendigem Leibe gehäutet. Die haben Leute gepfählt, auf Pfähle gesetzt. Also übelst grausame Menschen. Und diese Menschen waren jetzt da um den See Genezareth und die haben das Land eingenommen und Jesaja sagt, dunkel, Finsternis. Amen. Die haben auch Propaganda betrieben, die haben das aufgeschrieben, die haben das publik gemacht. Wir sind grausam. Und viele Menschen wussten, sobald die Assyrer kommen, wir geben lieber freiwillig auf, wir gehen in den Tod oder in die Gefangenschaft, weil die Assyrer so grausam sind. Das war die Zeit, in der Jesaja spricht, ich habe ein großes Licht gesehen. In der Finsternis, dort wo es auswegslos war, in einer Gegend, wo man denkt, da kann nie was Gutes herkommen. Was kann schon Gutes kommen aus Galiläa? Was kann Gutes kommen aus dem Norden von Israel? Und Jesaja sagt, Leute, in der Zukunft, können wir es zurückbringen zu Vers 8,23, in der Zukunft, so wird in der letzten Zeit den Weg am See, das See Genezareth, zu Ehren bringen, jenseits des Jordans das Gebiet der Heiden, weil die Assyrer dort Heiden angesiedelt haben. Jesaja sagt, Leute, das, was unvorstellbar ist, das, was unmöglich scheint, ich habe es gesehen, ein großes Licht kommt. Halleluja. Am Ende der Zeit, ungefähr knappe 800 Jahre später, kam dieses große Licht. Und dieses Licht war Jesus Christus. Jesaja hat es gesehen. Und für uns heute Morgen als Herausforderung, als Hoffnungsschimmer, hey, Deutschland ist finster. Ja, wir haben Finsternis, wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten, Unmoral, alles da. Und Gott sagt, es kann passieren, wir können Licht sehen, wir können, Jesus kann Deutschland retten. Halleluja. Jesus war das Licht der Welt. Ich habe mich gefragt, hat Jesaja tatsächlich Jesus gesehen? Hat Jesaja wirklich Jesus gesehen? Jesaja 9, Vers 1 wird oft gebraucht zu Weihnachten. Jesaja 9, Vers 1, das Licht. Übrigens, in dem Vers geht es gar nicht um Weihnachten. Kommen wir gleich zu. Es geht nicht um Weihnachten, es geht ungefähr 30 Jahre später. Aber ging es da um Jesus? Hat Jesaja wirklich im Geist Jesus gesehen? Ja oder nein? Und wir haben eine ganz klare Antwort, ja. Matthäus zitiert das nämlich. Matthäus sagt, das, was Jesaja gesehen hat, ist passiert. Ja? Lass uns mal gemeinsam lesen aus Matthäus Kapitel 4 von Vers 13. Matthäus 4 von 13. Und er, Jesus, verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder. Jetzt hör mal zu. Das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Jetzt geht's weiter. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, die werden so genannt, weil damals die beiden Stämme dort angesiedelt waren, am Weg des Sees, da ist es schon wieder, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschatten wohnen, Schattens wohnen, ist ein Licht aufgegangen. Matthäus sagt, da ist er, Jesus. Amen. Jesus, das Licht der Welt. Und es war nicht nur ein kleines Licht, es war ein großes Licht. Ein kleines Licht wäre ein Licht für Israel. Ein kleines Licht wäre ein Licht für den See Genezareth. Ja, ein kleines Licht. Aber nee, das ist ein großes Licht. Das Licht fängt an, da zu leuchten, aber es ist für die ganze Welt ein großes Licht. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht von Galiläa. Nein, ich bin das Licht der Welt. Amen. Er kam als Licht der ganzen Welt und Jesaja hat es gesehen. Knappe 800 Jahre vorher. Jesus kam in das Dunkel hinein. Wir haben einmal das Dunkel gehabt zur Zeit der Assyrer, zur Zeit Jesajas. Dann haben wir nochmal ein Dunkel zur Zeit Jesu. Die Römer waren da, dunkel. Wir haben heute ein Dunkel. Ne? Und Jesus sagt, ich bin und ich bleibe das Licht der Welt. Und Licht ist da, um zu offenbaren. Nicht um zu schaffen. Licht offenbart Dinge, die schon da sind. Was wollte Jesus offenbaren? Warum kam Jesus als Licht? Was wollte er der Welt zeigen? Was war sein Ziel? Er kam in Ungerechtigkeit, in Kriege. Übrigens, Johannes 1 schreibt auch davon, das Licht, das alle Menschen erhält, das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und die Finsternis konnte es nicht ergreifen oder nicht auslöschen. Von dem Licht, was kam er zu offenbaren? Er kam in die Ungerechtigkeit, er kam in die Kriege hinein, in die Ausbeutung, in die Unmoral. Heute ist er hier in der Wirtschaftskrise, den ganzen Mist, den wir erleben. Jesus ist da und er ist das Licht der Welt. Er offenbart etwas. Was? Ich habe uns zwei Dinge rausgesucht, die so finster sind heute, die uns alle betreffen. Es gibt viel Finsternis in Deutschland, auf der ganzen Welt, aber zwei, die ich hier rausgesucht habe, die ich besonders schlimm finde. Das erste ist Dämonisierung. Jetzt sagst du dir, ja, was für ein komisches Thema. Nein, Dämonisierung betrifft alle. Das war das Weltbild von Paulus. Das war die Finsternis, die Paulus sah. Er sagt, Dämonisierung betrifft alle Menschen. Es gibt keine Grauzonen, es gibt kein Vakuum. Du bist entweder im Heiligen Geist oder unter dem Geist der Verführung. Du bist in Christus oder unter dem Geist der Verführung. Du bist im neuen Adam oder im alten Adam. Es gibt nichts dazwischen. Und dazu die Bibelstelle aus Epheser 2. Diese Dunkelheit gibt es bis heute. In die kam Jesus hinein. Epheser 2 von Vers 2. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistesmacht unterworfen. Okay? Er sagt, als ihr noch keine Christen wart, wart ihr alle einer bestimmten Geistesmacht unterworfen. Keiner ausgenommen. Die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt. Hört ihr das? Dämonische Mächte, die zwischen Himmel und Erde sind und von dort aus herrschen. Das hat sich seit Jesus nicht verändert. Die herrschen immer noch. Auch über Beger Dürrentrupp, über Deutschland gibt es Fürsten, die herrschen aus der Luft, dämonische Mächte. Und Jesus kommt hinein als das Licht der Welt. Er bringt Licht in die Finsternis. So, und dann geht es weiter. Paulus sagt, sie wirkt noch jetzt, nach Christus, sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Alle unter dem Geist der Verführung. Alle unter den bösen Mächten. Es gibt kein Vakuum. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ach ja, Dämonisierung, Christen, ja oder nein. Und die ganze, gibt es Menschen, die Dämonen haben, Menschen, die keine Dämonen haben. Hat jeder Leute, wenn du kein Christ bist, hast du ein Problem. Du bist unter dämonischen Mächten. Und selbst Christen, manche Christen, haben im Geist und im Körper, in der Seele und im Körper manchmal auch dämonische Mächte. Im Geist, nee, der Geist ist versiegelt. Aber Seele und Körper sind noch anfällig. Wenn du nicht im Geist wandelst, nicht im Geist bist, bist du unter dämonischen Mächten. Alle, ausnahmslos. Es gibt nicht die guten Bürger, die zwar keine Christen sind, aber doch ganz tolle Menschen, die gibt es nicht. Du bist unter dem Geist der Verführung. Das sagt die Bibel. Das ist das biblische Weltbild. Und sie haben, wie wir alle früher gelebt, wir haben uns unseren selbstsüchtigen Wünschen, von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Merkt ihr, Paulus sagt, da sind wir wie alle anderen, wie alle anderen. Wir waren so wie alle anderen früher. Wie alle unter dämonischen Mächten. Und in diese Finsternis kommt Jesus hinein. Und er offenbart uns etwas. Was? Ich habe eine weitere Finsternis, von der ich reden möchte. Und das ist eine ganz schlimme Finsternis. Das ist die Finsternis der Religion. Religion ist tödlicher als Krieg. Ich sage es nochmal. Religion ist tödlicher als Krieg. Und im Krieg sterben viele junge, liebe Menschen, die ihr ganzes Leben noch vor sich hätten. Menschen, die es nicht verdient haben zu sterben, die sterben. Das ist grausam. Krieg ist grausam. Aber Religion ist noch grausamer. Weil Religion Menschen in die ewige Verdammnis schickt. Und weil Religion ganz subtil kommt. Religion kommt sehr geistlich daher. Religion kommt sehr, 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 sehr religiös daher. Nicht? Ist doch so toll. Und Religion bringt Menschen aber in die Hölle. Ich bin katholisch. Ich bin evangelisch. Ich bin Baptist. Egal was du bist. Pfingsterisch. Ich habe die Geistestaufe erlebt. Schön für dich. Irgendwann mal. Nein, die Frage ist, bist du in Jesus? Religion ist tödlich. Paulus schreibt von dem Schleier, von der Decke, die bei den Juden auf dem Gesicht liegt, wie damals bei Mose. Und sie können das Evangelium nicht sehen. Religion verdeckt das Evangelium. Und viele Menschen, auch hier in unseren Breitengraden, viele Menschen kommen zur Kirche jeden Sonntag und die haben Evangelium, die haben Gnade nie verstanden. Deswegen wollen viele Menschen nicht Christ werden, weil sie meinen, Christ zu werden bedeutet, eine Reihe von Regeln ausführen zu müssen und das tun zu müssen und dann bin ich Christ. Und weil das keinen Spaß macht, will ich kein Christ werden. Das ist Religion. Und Jesus ist sehr stark mit religiösen Menschen ins Gericht gegangen. Er hat sie verurteilt. Ja. Und komm mir nicht daher mit, wir sollen nicht urteilen. Das ist in den letzten Jahren sowas von missbraucht worden, dieser Vers, dass wir nicht urteilen sollen. Wir sollen nicht falsch urteilen, wir sollen nicht heuchlerisch urteilen, wir sollen nicht von oben herab urteilen, wir sollen nicht selbst Dreck am Stecken haben und andere verurteilen. Das stimmt, aber wir müssen urteilen. Es gibt klare Aufträge, wo Paulus sagt, wir müssen beurteilen. Sogar Jesus hat Menschen beurteilt und verurteilt. Jesus, der perfekte Ausdruck der Liebe, Gott in Vollkommenheit, hat Menschen verurteilt. Jesus hasste Religion und Jesus war gegen religiöse Menschen. Matthäus 23, 15. Hier spricht Jesus, der liebe Heiland. Das Kind, das mal in der Krippe lag, ja, so nett und so fromm und so heilig. Und er ist heilig geblieben, aber anders heilig. Matthäus 23, 15. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr lieben religiösen Leiter, oder? Nein. Er sagt, ihr Heuchler, sagt das mal heute zu einem Propst, zu einem Vikar, Kardinal, zum Papst. Du Heuchler! Das würden wir nicht mehr machen, oder? Wir machen sowas nicht. Wir sind doch nett, oder? Jesus war nicht nett. Er sagt, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Er sagt, ihr sorgt dafür, dass Menschen nicht in den Himmel kommen, religiös. Das war Finsternis. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Religion ist tödlich, Religion ist finster. Und viele von uns kommen da heraus, manche sind noch ein bisschen drinne und manche sind noch ganz schön drinne. Du musst rauskommen aus der Religion. Du kannst nichts tun, um Gott zu beeindrucken. Das Einzige, wovon Gott beeindruckt ist, ist sein Sohn am Kreuz. Davon ist er beeindruckt. Amen. Und da müssen wir jedes Mal hinlaufen. Eine weitere Bibelstelle, Vers 15 im gleichen Kapitel. Wie euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten, Bekehrten, zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Er sagt, eure Religion ist eine Höllenmaschine. Eure Religion bringt Menschen nicht in den Himmel, sie bringt Menschen in die Hölle. Religion ist gefährlich, ist finster, ist tödlich. Ihr macht einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr seid. Deswegen habe ich mittlerweile kein Problem, vor religiösen Leuten, vor religiösen Gemeinden zu warnen, die oft schon ins Sektentum abdriften, weil die Gnade nicht verstanden haben. Ich könnte jetzt Regeln aufzählen, die da eingeführt werden. Ja. Neuerdings gehört, dass man jetzt mittlerweile die Handys abgeben muss, da wird eine Software aufgeladen, da werden bestimmte Apps blockiert und so weiter, weil du Teil der Gemeinde bist, gehst hin, gibst dein Handy ab, einmal sauber gemacht, jetzt ist das, ne, bibelkonform, gemeindekonform, jetzt kannst du das Handy nutzen. Religion. Wenn du als Christ Gnade erlebt hast, dann wirst du nicht auf schmutzige Seiten gehen. Hallo. Weil Gnade dich gereinigt hat und befreit hat, da brauchst du kein Gesetz, das sagt, die App aber nicht. Als ob man Apps nicht wieder installieren könnte. Als ob es schmutzige Seiten nur auf dem Handy zu sehen gibt. Come on. Was wir brauchen, ist nicht Gesetz, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Jesus, Evangelium, das uns verändert. Amen. Und deswegen kam Jesus. Er sah die Religion, er sah die bösen Geister, er sah die Finsternis und er kommt als Licht, nicht um was Neues zu schaffen, er kommt als Licht, um etwas zu offenbaren. Was? Jesus kommt, um das Licht zu sein, er kommt, um uns etwas Bestimmtes zu offenbaren. 2. Timotheus, Kapitel 1 von Vers 9. 2. Timotheus, Kapitel 1 von 9. Und heute wird es etwas theologisch, etwas lehrmäßig, haltet aus. Aber die Offenbarung ist wunderbar. Okay. Und Paulus schreibt ja bekannterweise manchmal kompliziert und er packt in ein, zwei Sätze Tiefen der Theologie hinein. Da kann man heute noch staunen. Ja. Das ist eine solche Stelle, da ist so viel Theologie, da könnte man tagelang drüber predigen. Okay. Also 2. Timotheus 1, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, das wäre Religion, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade. Okay? Jetzt kommt's. Die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist. Durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Ich lese nochmal Vers 10 vor aus der Zürcher. Jetzt aber sichtbar geworden ist die Gnade. Die ist sichtbar geworden. Moment mal, die war schon da, Leute. Die Gnade war schon da. Und Jesus hat sie sichtbar gemacht. Wow. Er kam, um die Gnade zu offenbaren, nicht zu erfinden. Und dann kommen die ganzen Dispensationalisten, die Theologen wissen, was ich meine. Ja, damals war die Zeit und es war die Zeit, und dann kam die Zeit und dann kam die Zeit der Gnade. Ja, ja. Nein, die Zeit der Gnade war immer schon. Bloß sie war nicht offenbart. Kommen wir gleich zu. 2. Timotheus 1, Vers 10, nochmal aus der Zürcher. Jetzt aber sichtbar geworden ist die Gnade im Erscheinen unseres Retters, Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt und hat aufleuchten lassen Leben und Unsterblichkeit durch das Evangelium. Das heißt, Gnade war schon da, Leben war schon da, Unsterblichkeit war schon da. Jesus kommt als Licht der Welt und lässt das aufleuchten. Plötzlich, wow, da ist die Gnade. Die war immer schon da. Halleluja. Die Gnade war immer schon da. Das mag für einige von uns vielleicht ein neues Konzept sein, aber es ist biblisch, da steht es geschrieben. Die Gnade war immer schon da. Bei Adam und Eva war die Gnade schon da. War das nicht Gnade, als Gott ein Tier schlachten musste, vielleicht ein Lamm schlachten musste, um sie zu bekleiden? Das war Gnade, die bedeckt hat. Gnade war da bei Adam und Eva, bei Noah, bei den Patriarchen Abraham, Isaac, Jakob. Sogar bei Mose war die Gnade da, aber verdeckt durch das Gesetz. Die war da. Bei David war die Gnade da. Bei David übrigens, David hat eine Offenbarung von Gnade gehabt. Im Alten Testament schon. David ein Ehebrecher, David ein Killer, ein Mörder. Und er wird nicht hingerichtet, ihm wird vergeben. Er hat Gnade verstanden. Amen. Wann ist Gnade geschehen? Paulus sagt, und das ist, kannst du bitte nochmal zurückgehen zu Vers 9. Paulus in seiner tiefen Gnadenoffenbarung sagt Folgendes. Er hat uns ja rettet und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, jetzt kommt's, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Moment. Wann wurde uns Gnade gegeben? Vor ewigen Zeiten. Wir würden sagen am Kreuz, nicht mal am Kreuz, das ist die Offenbarung gewesen, aber die Gnade wurde uns vor ewigen Zeiten bereits gegeben. Die war immer schon da. Die war immer schon da. Die Gnade lief immer parallel zu allen Zeitepochen. Die war immer schon da. Die war nicht offenbart, aber sie war da. Sie wurde uns gegeben vor ewigen Zeiten. Kann man das verstehen? Nein, man kann es glauben. Ich bin doch nicht hier, um das zu erklären. Ich bin hier, um das festzustellen. Offenbarung 13, Vers 8. Offenbarung 13, Vers 8. Ihr kennt die Bibelstelle. Manche singen darüber. Lobpreislieder. Offenbarung 13, Vers 8. Der letzte Teil. Steht im Buch des Lebens des Lammes. Des Lammes, das Lamm. Jesus. Das geschlachtet worden ist. Wie bitte? Vor Grundlegung der Welt an? Jesus wurde geschlachtet, gekreuzigt, bevor die Welt anfing? Johannes hatte eine Gnadenoffenbarung. Paulus hatte eine Gnadenoffenbarung. Gott ist nicht in Zeit. Ich muss es nicht erklären. Nehmt es einfach als Feststellung. Johannes sagt, er ist geschlachtet worden bevor die Welt geschaffen wurde. Paulus sagt, die Gnade wurde uns gegeben vor ewigen Zeiten. Wow. Ja, ihr dürft gerne jetzt das mit nach Hause nehmen, das verarbeiten, nachdenken, Bücher wälzen. Alles okay. Ja? Wir dürfen nochmal nachdenken als Christen. Das ist gut. Ja, das ist gut. Theologisch nachdenken. Aber ich will festhalten, Gnade war immer schon da. Und Jesus kam, um Gnade zu offenbaren. Licht schafft nicht, Licht offenbart. Die Gnade war da, es war dunkel und Jesaja sieht Licht. Er sagt, ein Licht und ein Volk sieht das Licht. Er kam, um zu offenbaren. Was offenbart er? Gnade. Jesus offenbarte die Gnade. Jesus zeigte uns den Vater, wie er eigentlich immer schon war, ist und bleibt. Gott ist ein guter Gott, ein gnädiger Gott, ein Gott, der Wohlwollen hat für die ganzen Menschen. Er liebt uns. Er hat uns immer schon geliebt. Bevor wir geschaffen wurden, hat er uns geliebt. Jetzt sagst du dir, das ist eine komische Theologie. Sowas predigt man nicht. Das ist was Neues. Lass mich dich fragen, als du dich bekehrt hast, als du wiedergeboren wurdest, ist Jesus da extra für dich aufs Kreuz gestiegen? Nein, nein. Du wurdest hineingeboren in eine Realität. Gott hat sich für dich entschieden und du konntest nichts dran machen. Du kannst heute nichts dran machen. Er sagte, ich will dich. Gott sagte, ich will für die Menschen sterben. Und da kam in Jesus und er starb für uns. Nicht, weil du das wolltest oder nicht wolltest. Du hast keine Wahl. Er hat es getan für dich. Deine Wahl ist jetzt, das anzunehmen oder es sein zu lassen. Aber wir sind hineingeboren worden, hört mal zu, das klingt so verrückt, hineingeboren worden in eine gnädige Existenz, in ein gnädiges Umfeld. Es ist finster, ja. Aber ein Gott, der da ist mit seiner Gnade, der alles schon vorausgesehen und geplant hat, uns geliebt hat und gesagt hat, hey, vor ewigen Zeiten habe ich dir Gnade geschenkt in Jesus Christus. Vor Grundlegung der Welt ist Jesus schon geschlachtet worden. Gnade. Amen. Jetzt müssen wir nur glauben und es annehmen. Jesus kam, um Gnade zu offenbaren. Und du kannst an der Gnade nichts ändern. Sie ist da. Amen. So, nochmal zurück zur Frage, komische Theologie, kann man sowas predigen? Ist das biblisch, haben wir gelesen. Aber jetzt die Frage, wie viele deiner persönlichen Sünden waren zur Zeit des Todes Jesu, wir gehen nicht mal zurück in die Ewigkeit, wir gehen jetzt zurück, ne, vor 2000 Jahren, als Jesus starb, wie viele deiner Sünden waren damals noch in der Zukunft? Alle. Jesus starb für alle deine Sünden, die in der Zukunft passieren würden, oder? Ja, ja. Amen. Er starb für alle deine Sünden. Das ist keine Lizenz zum Sündigen. Wenn du glaubst, dass Gnade eine Lizenz zum Sündigen ist, hast du Gnade nicht verstanden. Du hast Gnade nicht erlebt. Weil wenn du Gnade erlebt hast, die macht dich frei von Sünde. Gnade ist nicht nur da, um dir zu vergeben. Und das glauben viele Christen. Ja, ich habe die Gnade, mir ist vergeben. Halleluja. Ja. Trump Dance. Ja! Nein. Einige wissen, was ich meine. Einige. Die Gnade hat dir alles geschenkt. Du musst sie nur noch nehmen. Amen. Alle deine Sünden wurden bereits bezahlt. Wow. Und plötzlich sind wir frei. Frei nicht zu sündigen, aber frei zu leben. Plötzlich kannst du leben. Plötzlich ist keine Verdammnis mehr da. Plötzlich bist du frei. Und plötzlich willst du nicht in Sünde leben. Du willst ihm gefallen, deinem Retter. Du bist so begeistert von ihm, von seinem Gnadenplan, seinem Heilsplan, dass er dich gesehen hat, geliebt hat, dass er dich gewollt hat und dass er für dich gestorben ist, bevor du auf die Welt kamst und sich entschieden hat für die Welt, für die Menschen, für Deutschland, für Dörntrup, für Beger. Er hat sich für uns entschieden. Ist ans Kreuz gegangen. Und da hast du keine Wahl. Er hat es getan von sich aus. Jetzt musst du dich entscheiden, ob du es annimmst. Das ist dir überlassen. Jesus kam und er offenbarte das Evangelium. Wie? Paulus sagt, die Gnade. Wie? Paulus sagt, durch das Evangelium. Jesus kam als Licht der Welt, um die Gnade zu offenbaren. Wie? Durch das Evangelium. Nochmal. Jesus kam als das Licht der Welt, um Gnade zu offenbaren, wie? Durch das Evangelium. Amen. Er hat weder Evangelium noch Gnade geschaffen. Gnade gab es von ewigen Zeiten. Er war geschlachtet vor Grundlegung der Welt. Es war alles schon da. Jetzt kommt Jesus und er offenbart die Gnade. Amen. Und dieses Licht hat Jesaja gesehen. Und er hat es da gesehen, am See Genezareth. Und genau da fing Jesus seinen Dienst an. Das Licht ging damals dort an. Wenn ihr mal nachlesen wollt, in den Evangelien, schaut mal, wo Jesus anfing zu dienen. Genau da, am See Genezareth. Da ging es los. Kapernaum, da ging es los. Und dieses Licht hat Jesaja gesehen. Es war nicht ein Licht bei der Geburt Jesu. Es war ein Licht, das auch, aber es war ein Licht, das Jesaja sah, ungefähr 30 nach Christus, wo Jesus in den Dienst ging. Plötzlich war das Licht da. Wo fing es an zu leuchten? Im Galiläa der Heiden, am Weg am See, Sebulon, Naphtali. Und Jesaja hat das gesehen. Das Licht ist an. Die Offenbarung ist da. Und von da an fing Jesus an zu predigen. Und was offenbarte er? Gnade! Er hat die Gnadenzeit eingeläutet. Halleluja! Er hat sie nicht geschaffen, er hat sie offenbart. Und er ging umher und hat allen gesagt, das ist auch spannend, Jesus vor dem Kreuz, das ist so spannend, vor dem Kreuz, vor der Kreuzigung, geht Jesus überall her, daher und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Wie geht das denn? Jesus, du bist doch gar nicht gestorben für uns, oder? Doch, vor Grundlegung der Welt. Das könnt ihr selbst erarbeiten, recherchieren, ich gehe gar nicht weiter. Markus 1,15. Da fängt Jesus an zu dienen. Markus 1,15. Und er sagt, Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist da, ist schon gegenwärtig, es ist nahe. Und jetzt müsst ihr Buße tun, umkehren und dann müsst ihr ans Evangelium glauben. Buße tun von bösen Werken, ja, von Sünde, ja. Aber auch Buße tun vom religiösen Geist. Ihr müsst eure Denkweise jetzt ändern. Ihr müsst umkehren vom alten Denken, von der Religiosität und ihr müsst jetzt was Neues tun. Was? An das Evangelium glauben. Okay? Er sagt, lasst das Falsche, das Alte, lasst die Religiosität, tut Buße, ja, und dann macht das Richtige, tut das Richtige, fangt an das Evangelium zu glauben. Und ich habe mich gefragt, welches Evangelium hat Jesus gepredigt? Und weißt du, Jesus, als er genau da war in Kapernaum, als das Licht aufging, als er seinen Dienst anfing, hat Jesus allen gesagt, was er tun würde, wie er predigen würde, was er predigen würde. Er hat sein Programm für die nächsten 3, 3,5 Jahre vorgestellt. Das hat Jesaja gesehen. Das Licht ist an, sagt er. Wo? Oben, am See Genezareth. Da ist ein großes Licht. Ja, das ging an, als Jesus anfing zu predigen. Er sagt, jetzt bin ich da. Der Messias ist da. Ich bin da. Und Folgendes werde ich predigen. Und dann geht Jesus in die Synagoge und er fängt an, ihm wird die Schriftrolle gereicht und er öffnet die Schriftrolle und er fängt an, aus Jesaja zu lesen. Übrigens, Matthäus zitiert Jesaja ziemlich oft. Matthäus mag Jesaja. Jesus mochte auch Jesaja. Es heißt, dass Jesus die Schrift auftat und er fand, wo geschrieben stand. Er hat es gefunden. Ich habe das hier wahrscheinlich schon mal erzählt, dass damals die alten Schriftrollen, die hatten keine Kapitel, die hatten keine Kommata, keine Satzzeichen. Die hatten nicht mal, um Papier zu sparen, Pergament zu sparen, die hatten nicht mal Abstände zwischen den Worten. Hör zu, noch weiter. Die hatten damals nicht mal Vokale, nur Konsonanten. Also keine A, E, I, O, Us, die waren alle weg. Die wurden später hinzugefügt von den Masoreten. Deswegen gibt es im Hebräischen so kleine Zeichen, die man nachher eingefügt hat, oben und unten und die Striche, das alles haben die Masoreten gemacht, später. Aber die ursprünglichen Schriften, die hatten keine Vokale, keine Satzzeichen, die hatten keine Kapitel, die hatten keine Abstände zwischen den Worten. So, jemand, der die Bibel las, musste verstehen, um was es da ging. Und der musste die Vokale einfügen, die Worte selber drin, alles im Kopf, während des Lesens. Okay? So, und jetzt macht Jesus die Schriftrolle auf, Jesaja, und er sagt, hey, da ist die, da, ach, da wollte ich hin, und fängt an zu lesen. Und er liest aus Jesaja 61. Das heißt, Jesus kannte Jesaja in- und auswendig. Er war vertraut mit den Schriften. Ich wünsche mir, dass wir als Christen zurückkommen an diesen Punkt, dass wir nicht nur himmelhoch jauchzend in den himmlischen Sphären sind und alles Halleluja und hören, ist alles gut, ist gut. Der Heilige Geist, der spricht zu uns, ja, Engel, alles gut. Aber hey, komm mal auf den Boden und lies mal die Bibel. Lies mal das Wort Gottes. Ja. Und Jesus war ein Mann des Geistes und ein Mann des Wortes. Er kannte Jesaja. So, Jesus geht dahin und hier ist genau der Punkt, den damals Jesaja gesehen hat. Das Licht geht auf im Sebul und Naphtali. Und das geschieht jetzt hier in Lukas Kapitel 4. Jesus ist dort in Kapernaum, in der Gegend, und sein Cousin Johannes der Täufer, der wurde gefangen genommen. Jesus ist in Trauer, er ist getauft worden und jetzt fängt sein Dienst an. Und er geht in die Synagoge und er liest aus Jesaja 61, er zitiert und bezieht die Schrift auf sich. Sagt er, hier bin ich, das werde ich jetzt predigen. Jetzt hör mal bitte zu. Lukas 4, Vers 18, das ist ein Zitat aus Jesaja 61, das Jesus macht. Hier geht das Licht an. Das, was Jesaja sagt, hier geht's an. Hier sagt Jesus, hier bin ich. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Evangelium, frohe Botschaft zu verkünden. Worin bestand die frohe Botschaft? Den Armen frohe Botschaft, dann heißt es hier, weil er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. So, sein Evangelium war ein volles Evangelium. Ja, deswegen haben wir bei uns im Motto bei GN das volle Evangelium für die ganze Welt. Nicht nur ein abgespecktes Evangelium. Nicht nur, und das ist natürlich die Hauptsache, aber nicht nur ein Evangelium der Errettung. Ein volles Evangelium. Jesus predigte ein volles Evangelium für den ganzen Menschen. Er sagte, hey Leute, wenn ihr arm seid, gute Botschaft. Was ist eine gute Botschaft für arme Menschen? Wenn du arm bist und jemand will dir gute Nachrichten bringen, was wäre eine gute Nachricht für dich? Ganz platt. Danke. Geld. Wohlstand. Jesus sagt, ich werde den Armen, gute Botschaft, die werden sich freuen. Die Armen werden sich freuen. Warum? Die werden Wohlstand erleben. Volles Evangelium. Die zerbrochenen Herzen sind seelisch. Ich werde sie heilen. Seelische Probleme, Traumata, deine Traumata, wo du seit Jahren zum Psychologen rennst. Jesus heilt sie. Ist Teil des Evangeliums. Kostenlos. kannst deine 100 Euro pro Session woanders ausgeben. Gefangene befreien zu verkünden, dämonische Mächte, die werden gebrochen durchs Evangelium. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, körperliche Heilung, zerschlagene Freiheit zu setzen. Also das volle Paket. Jesus sagt, ich bin jetzt da, Licht. Ich werde Gnade verkündigen. Ich werde dieses Evangelium predigen. So, jetzt den nächsten Vers, Vers 19. Um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Er sagt, ich bin hier, um das angenehme Ja anzukündigen. Und ihr wisst wahrscheinlich, was das heißt. Das war das Jubeljahr oder das sogenannte Erlassjahr. Alle 49 Jahre, im 50. Jahr gab es ein Erlassjahr. Gott sagt, die Wirtschaft kann nicht ewig funktionieren. Gott wusste das schon. Gott ist mehr als die Wirtschaftsweisen. Gott wusste, dass ein guter Reset nötig ist. Nicht ein böser Reset, wo die Reichen gewinnen, sondern ein guter Reset, wo die Armen gewinnen. Und Gott sagt, nach 49 Jahren brauchen wir ein Reset, weil die Wirtschaft funktioniert nicht ewig, die geht kaputt. Das ist normal. 49 Jahre vorbei, dann werden wir ein Erlassjahr machen und allen Menschen in ganz Israel, in ganz Judäa, allen Menschen werden alle Schulden vergeben. Das war das Erlassjahr. Wow. Alle Schulden weg. Stell dir vor, du hast 10 Millionen Schulden irgendwo. 10 Millionen. Und damals war das so, wenn du Schulden hattest bei jemandem und du konntest nicht bezahlen, dann musst du für ihn arbeiten. Wurdest quasi ein Sklave. Technisch warst du kein Sklave, es gab keine jüdischen Sklaven normalerweise in Israel. Man durfte sie nicht versklaven. Aber in Wirklichkeit musstest du für deinen Gläubiger arbeiten. Du musstest für ihn arbeiten. Jeden Tag. Du hast 10 Millionen Schulden, das tut mir leid, ich kann das nicht zurückbezahlen. Ich bin bankrott, ich habe eine Fehlinvestition getätigt, 10 Millionen sind weg. Deine 10 Millionen sind weg, sorry. Dann sagt der gläubiger junger Mann, morgen früh, 7 Uhr, tanzt du hier an, du arbeitest für mich. Von morgens 7 bis abends 7. Du, ne? Und dann kommst du dahin jeden Tag, morgens um 7 Uhr, du bist da, du arbeitest und du weißt ganz genau, 10 Millionen mit Feldarbeit, das schaffst du nie. Du kannst ein ganzes Leben auf dem Feld arbeiten, du wirst niemals 10 Millionen abbezahlen können, geschweige denn von selbst überleben, 10 Millionen abbezahlen können. Das ist Religion. Du versuchst, die 10 Millionen abzubezahlen. Du kommst jeden Morgen hin und du arbeitest, was das Zeug hält. Du musst die 10 Millionen abbezahlen. Das ist Gesetz. Das ist Religion. Und das Erlassjahr war deine einzige Hoffnung. Du kapitulierst. Ich kann die 10 Millionen nicht zurückzahlen. Aber du weißt, Gott, mein Gott, ist ein gnädiger Gott. Und mein Gott hat gesagt, nach 49 Jahren werden allen Menschen meinem Volk, die ganzen Schulden erlassen. Und deine einzige Hoffnung ist, bis da durchzuhalten. Und du arbeitest und plötzlich hörst du den Sound der Shofar, der Posaune. Ein ganz einzigartiger Ton, der nur einmal in 50 Jahren getönt wurde. Du hörst diesen Ton der Posaune und weißt, jetzt ist es soweit. Das Jahr, das Erlassjahr hat angebrochen. Du lässt alles stehen und liegen. Und du gehst nach Hause. Du bist frei. Du hast null Schulden. Das ist Gnade, oder? Nein. Das ist keine Gnade, das ist halbe Gnade. Ja, genauso denken wir oft. Ja, jetzt habe ich alle Sünden mir vergeben. Ich bin jetzt wieder auf null. Halleluja. Aber jetzt muss ich aufpassen. Ich bin jetzt bei null. Jetzt aber aufpassen. Nicht sündigen. Heilig leben. Du bist wieder im Gesetz. Nein. Die wurde nicht nur vergeben. Das Erlassjahr sah vor, dass dir die Schuld vergeben wurde, erlassen wurde und du konntest zurückkehren und dein Haus, das du verloren hattest, wurde dir zurückgegeben. Deine Felder, alles, was dir früher gehört hatte, wurde dir dann zurückgegeben. Das heißt, wenn du vorher, du hast dich bemüht, du hast gearbeitet und du hast in einigen Jahren hast du es auf minus 9.953.000 gebracht. Du hast ein bisschen was geschafft, ne? 9.953.000. Fast am Ende, ne? Gar nicht. Du bist so weit entfernt vom Ende. Und dann denkst du, jetzt hast du Vergebung, plötzlich bist du wieder auf Null. Nein, du bist nicht auf Null. Du bist auf 10 Millionen. Du bist auf eine Milliarde plus. Du hast Vergebung, du hast ewiges Leben, du hast Segen, du hast Gerechtigkeit, du hast Zugang zu allen Schätzen im Himmlischen, du bist ein Miterbe Christi, du bist sowas von begnadigt. Das ist Gnade. Und Jesus sagt, hier bin ich. Ich kündige an das Erlassjahr. Übrigens, das Erlassjahr, ich weiß nicht, ob es jemals eingehalten wurde in Israel, vielleicht mal, aber es wurde sehr stark vernachlässigt. Und Jesus kommt und sagt, ich bin jetzt da und wir werden das Erlass ja jetzt einführen. Und er ging umher und predigte nur Gnade. Gnade, Vergebung, dir ist vergeben, dir ist vergeben, dir ist vergeben, dir ist vergeben, dir ist vergeben. Warum? Gnade. Er kam, um Gnade zu offenbaren. Die war immer schon da. Er hat sich offenbart. Amen. Und durch seine Offenbarung haben Menschen, wie Timotheus sagt, Leben und Unvergänglichkeit bekommen. Ewiges Leben. Jesus kommt als Licht, offenbart die Gnade Gottes, zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Gott ist gnädig. Und Menschen, die das glauben, die bekommen Leben und Unvergänglichkeit. Ewiges Leben. Und die müssen nichts dafür tun, die müssen das nur annehmen. Das ist Gnade. Amen. Und das ist so eine geniale Botschaft, die können wir allen predigen. Wir können zu Menschen hingehen und sagen, Mensch, deine Sünden sind bereits bezahlt. Das ist das Evangelium. Amen. Das ist gute Nachricht. Wir können den ganzen Menschen in ganz Deutschland sagen, Leute, eure Sünden sind bereits bezahlt worden. Eigentlich sogar schon vor ewigen Zeiten, bezahlt worden. Du musst nur noch daran glauben und es annehmen, um es für dich wahrzumachen. Aber deine Sünden sind alle bezahlt worden. Und Paulus hat es begriffen. Paulus war so ein richtiger Gnadenprediger. Und er sagt, dass er eingesetzt worden ist als Verkündiger und Apostel und Lehrer den Heiden, für die Heiden. Er ist eingesetzt worden, dieses Evangelium weiter zu offenbaren. Und heute bist du dran, bin ich dran. Wir müssen überall hingehen, Leuten sagen, Leute, ey, kapiert ihr es nicht? Gnadenjahr. Eure Schulden sind bereits erlassen. Stell dir mal vor, dieser arme Typ, der die 10 Millionen Schulden hatte, der auf dem Feld arbeitet, hört nie den Posaunenton. Er erfährt nie, dass das Gnadenjahr angefangen hat. Der arbeitet doch weiter. Der will doch immer noch seine 9.553.000 abarbeiten. Oder? Er hat es nicht gehört. Deswegen müssen wir die Posaune sein, überall hingehen. Dann, Leute, pass mal auf. Es ist Gnadenjahr, Erlassjahr. Die Sünden sind alle bezahlt worden. Du bist frei. Glaub es. Das ist gute Nachricht. Das ist Evangelium. Das ist die Nachricht, die so gut ist, dass man sie kaum glauben kann. Die Nachricht ist das. Und diese Nachricht verkündigen wir heute. Die hat Paulus verkündigt. Er ist überall hingefahren, hat ihnen die Gnade geoffenbart. Er hat Gnade gepredigt. Ja? Manche von den eher jüdischen Geschwistern, Petrus eingeschlossen und andere, eher jüdische, die haben da Schwierigkeiten mit gehabt, aber die mussten dann zugeben, ja, das ist wirklich wahr. So wie wir durch die Gnade gerettet wurden, werden die Heiden auch durch Gnade gerettet, ohne Gesetz, ohne koscheres Fleisch, ohne Sabbat. Die werden auch gerettet, ja, durch die Gnade. Amen. Jetzt bist du dran, sind wir dann heute hier in Bega. Morgen auf deinem Arbeitsplatz, wo du hingehst, in die Schule hinein. Du bist dann Leuten zu erzählen, Leute, hey, gute Nachrichten. Deine Sünden sind schon bezahlt. Alle bezahlt. Glaub es, folge Jesus nach. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Evangelium offenbart. Jesus kam, um uns Gnade zu offenbaren durch das Evangelium. Und Paulus sagt, ich mache weiter. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt er. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Nochmal, Paulus sagt, wenn ich die gute Botschaft predige, die gute Nachricht predige, sobald jemand daran glaubt, ist er errettet. Es ist alles schon bezahlt. Die Sünden sind alle weg, alle bezahlt. Sobald du daran glaubst, erlebst du Errettung. Für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart. Hörst du das? Im Evangelium wird was? Geoffenbart, da kommt Licht rein. Dann siehst du es. Im Evangelium wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Welche Gerechtigkeit? Durch Arbeit? Nein, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium in sich hat Kraft. Selbst wenn ein Esel das Evangelium predigen würde, würden Menschen sich bekehren. Es gibt ja vierbeinige Esel und zweibeinige Esel. Und ganz egal, ob du ein ganz komischer Theologe bist, ob du ganz liberal bist und selbst nicht glaubst, was du predigst, aber sobald du Evangelium predigst, Gott sagt, da ist Kraft im Evangelium, Evangelium offenbart und Menschen werden sich bekehren. Nicht, weil du gut bist, nicht, weil du toll predigst, nicht, weil du irgendjemand bist, nicht, weil du einen Doktor in Theologie hast, überhaupt nicht, sondern weil du Evangelium gepredigt hast. Evangelium offenbart. Evangelium offenbart Gnade. Amen. Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Die gute Nachricht, die wir predigen müssen, ist, Leute, ihr habt es noch nicht gesehen. Eure Sünden sind schon bezahlt. Amen. Das ist keine Verdammnis mehr. Leute müssen hören, hey, egal was du angestellt hast, egal wie sündig du warst, Gott hat bereits für die Sünden bezahlt in Christus. Ist schon bezahlt. Nimm es an. Und wenn du Gnade angenommen hast, dann wirst du nicht plötzlich sagen, oh, jetzt muss ich aber mich selbst bemühen. Nein, die Gnade ist eine Kraft Gottes. Die Gnade ist real. Die verändert dich. Dein Charakter wird verändert. Dein innerer Mensch wird verändert. Du wirst eine neue, nie dagewesene Schöpfung. Deswegen kann dir auch keiner mehr einen Strafzettel schicken. Der Alte ist gestorben. Den Alten gibt es nicht mehr. Ist weg. Da kann der Teufel Strafzettel schicken, da kann Anklage kommen, alles Mögliche. Schickt ruhig hin, der ist tot. Und eine neue Schöpfung ist geworden. Ja, eigentlich ist es noch ein bisschen weiter, das ist eine neue Spezies. Nicht nur jemand, der neu ist und genauso ist wie der vorherige. Nein, 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 eine neue Spezies. Okay? Wenn du vorher, jetzt mal im Bereich Obst und Gemüse, um das ein bisschen einfacher zu machen. Du warst vorher eine Möhre, okay? Und die Möhre hat viel Mist gebaut. Ja? Die ist tief in der Erde, im Schmutz, so richtig mürrig. Ja? Und dann erlebt die Möhre Gnade. Und plötzlich wird es zur Banane, hängt oben am Baum. Und da kann man Strafzettel schicken an die Möhrenstraße. Die kommen da, da ist keiner, die Möhre ist tot. Es ist nicht nur eine neue Möhre geworden, könnt ihr mir nachfolgen. Es ist eine Banane geworden. Und genau das sagt Gott zu uns. 2. Korinther 5, 17. Ne? Dass wir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, etwas, was vorher nie da gewesen ist, geworden sind. Und das geschieht durch Gnade. Deswegen kannst du mir nicht sagen, dass du 10, 20, 30 Jahre in der Gemeinde bist und Gnade erlebt hast und du lebst genauso wie ein Teufel wie vorher. Sorry. Dann hast du Gnade nicht erlebt. Du hast Gnade nicht verstanden. Ja, ist alles Gnade, wird mir alles vergeben. Ja, klar wird dir vergeben, aber du hast Gnade nicht erlebt. Weil wenn du Gnade erlebt hättest, wäre dein Leben radikal anders. Radikal anders. Gnade lässt dich nicht, ne, in der Möhrenstraße, nicht im Dreck. Die holt dich raus. Amen. Deswegen der Aufruf an uns heute, lass uns das Evangelium predigen, das wahre Evangelium. Deine Sünden sind bezahlt, glaub es, nimm es an. Du wirst Veränderung erleben. Amen. Jetzt müssen wir weitermachen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Und predigt das Evangelium, die gute Nachricht. Sagt den Leuten, sagt denen, es ist schon geschehen. Sagt denen, die Sünden sind schon bezahlt, die müssen nicht mehr arbeiten. Sagt denen, die Posaunen haben schon geblasen. Wir haben schon ein Erlassjahr, wir haben schon Vergebung. Sagt denen Bescheid, die müssen nur noch nehmen, glauben und die können frei werden. Amen. Und zwar nicht nur seelisch und geistig und geistlich, sondern auch körperlich und finanziell und beziehungsmäßig. In allen Bereichen, das volle Evangelium. Du kannst aus dem vollen Leben, du kannst dein Leben aus vollen Zügen genießen hier auf Erden. Wird es Probleme geben? Ja, Schwierigkeiten? Ja, aber du kannst dein Leben genießen mit Jesus. Und du kannst ewiges Leben haben. Und heute bietet Jesus das und uns das an. Du kannst heute ewiges Leben haben. Du kannst ein Leben haben, das von Qualität nur so sprießt, nur so strotzt, voller Qualität. Lebensqualität, Lebensfreude. Halleluja. Du bist 50 und fühlst dich wie 29. Amen. Und du hast Freude im Herzen, du hast ewiges Leben, du hast Zukunft. Wisst ihr was? Mich hat dieses Thema so bewegt. Ich hab nochmal verstanden, wie gut Gott ist. Wir sind nicht irgendwo am Rande des Universums, auf einem kleinen Planeten und schwirren da so vor uns her, Planet, Erde, sondern wir sind gewollt, wir sind eingebettet in Gnade. Vor Ewigkeiten Gnade. Vor Grundlegung der Welt, das Land, das gestorben ist. Wir werden hineingeboren in ein gnädiges Dasein. Und all dieses Glauben erleben Veränderung. Na, wenn das nicht Weihnachten ist, wenn das nicht Geschenke auspacken ist, und heute darfst du auspacken, darfst du alles mitnehmen, was da ist, alles deins. Glaub es, nimm es an und erlebe Vergebung, erlebe Heilung, alles da. Lass uns die Augen schließen, danke Jesus. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir für die Gnade, die Gnadenoffenbarung. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um uns Gnade zu offenbaren, dass du alle Sünden bezahlt hast. Und Vater, wir danken dir, dass du uns Gnade geschenkt hast vor ewigen Zeiten. Du hast uns Gnade geschenkt vor ewigen Zeiten. Danke, dass wir nichts daran machen können, dass du schon für uns gestorben bist in Christus. Du hast dich entschieden, du hast es getan. Danke, Jesus. Du bist in den Vorschuss gegangen. Du hast uns Gnade erwiesen, du hast uns Liebe gezeigt. Obwohl wir gar nicht liebenswert waren oder sind, du hast uns Liebe gezeigt. Danke, Jesus. Und Vater, ich bitte heute Morgen, dass du uns Gnade neu offenbarst, dass wir es lernen, aus deiner Fülle zu nehmen, Gnade um Gnade um Gnade. Danke, dass es Vergebung gibt, Gnade. Dass es Befreiung gibt, Gnade. Danke, dass es Segen gibt, Gnade. Danke, dass es Frieden gibt, auch das ist Gnade. Danke, Vater, für eine neue Kreatur, ein neues Leben, auch das ist Gnade. Danke für Wohlstand, auch das ist Gnade. Danke für Heilungen von Traumata, von seelischen Problemen, auch das ist Gnade. Und Jesus, danke, dass du gekommen bist, die Gnade zu offenbaren. Und du hast das volle Evangelium gepredigt, um die ganze Gnade zu offenbaren. Und Vater, heute sind wir und wir wollen deine Gnade erleben. Und Jesus, ich danke dir, dass die Sünden für uns alle, die wir heute hier sind, dass unsere Sünden bereits bezahlt wurden. Danke, Jesus. Und heute wollen wir dieses Geschenk annehmen. Und ich möchte mit dir beten. Wenn du sagst, ich brauche Vergebung meiner Sünden, ich will das annehmen. Ich will das erleben, dass Jesus mir schon vergeben hat, für mich bezahlt hat. Ich will das haben, ich will Gnade haben. Dann kannst du kurz die Hand heben, da wo du bist, und ich möchte mit dir beten. Wenn du Vergebung brauchst, kannst du jetzt Vergebung empfangen. Danke, Jesus. Danke, Herr Geist, da vorne, da hinten. Noch jemand, danke, Jesus. Gnade, 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 Gnade. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam beten, du darfst mir nachbeten, wir können alle zusammen beten. Sorry, hilf mir mal bitte, alle zusammen. Lass uns zusammen beten. Sprich ganz laut und deutlich, ganz egal, ob du die Hand gehoben hast oder nicht, sprich mir nach, lass uns das gemeinsam beten. Sag, Herr Jesus, komm und sag es, Herr Jesus, danke für deine Gnade, die mehr als genug ist, die du vor ewigen Zeiten geschenkt hast. Und ich nehme die Gnade jetzt an. Danke, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Danke, dass du am Kreuz gelitten hast. Dass du auch für meine Krankheiten bezahlt hast. Und ich nehme jetzt das ganze Gnadenpaket an. Danke für die Vergebung. Danke für das ewige Leben, das ich jetzt habe. In Jesu Namen. Amen. Deine Sünden sind dir vergeben. Das mag vielleicht zu einfach klingen. Und genauso ist Gnade, die ist einfach. Keine Religion. Du musst nicht arbeiten, du musst nicht lange Gebete sprechen, du musst nicht irgendwie sprechen. Du musst nur die Gnade annehmen. Das hast du gerade getan. Und deine Sünden sind bezahlt. Und dir ist vergeben worden. Und in Gottes Augen bist du seine Gerechtigkeit. Und Gott hat dir seine Gerechtigkeit zugesprochen. Nicht deinen Zustand, ganz egal wie du bist. Er hat gesagt, du bist gerecht. Er hat sie dir zugesprochen. Und weil er es gesagt hat, bist du gerecht. Und hast du ewiges Leben. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gnade. Danke, Jesus.